Die Presse. Hallo und herzlich willkommen bei Was wichtig ist mit einer Spezialausgabe zum ORF. Ich bin Anna Wallner und Sie kennen mich als eine der Gastgeberinnen dieses Nachrichtenpodcasts. Am 11. Juni wird also ein neuer ORF-Chef, eine ORF-Chefin bestellt. 76 Personen haben sich für diesen Job beworben. Ein so großes Teilnehmerfeld wie diesmal gab es in der Geschichte des ORF noch nie. Nun befinden wir uns mitten in einem intensiven Personenwahlkampf. 13 Namen hat die Findungskommission des Stiftungsrats Anfang der Woche aus dem großen Kandidatenpool gewählt. Die sind nun quasi eine Runde weiter. Die aussichtsreichsten Kandidaten werden bis zur Bestellung am 11. Juni insgesamt 7-mal in wechselnder Formation in sogenannten Hearings oder Elefantenrunden auftreten. Sie verbringen also ganz schön viel Zeit miteinander, so viel, dass schon jemand gescherzt hat, sie könnten gleich in eine WG ziehen. Am Dienstagabend lud das NEOS Lab, die Parteiakademie der NEOS, zum Hearing von 5 Kandidaten, Kandidatinnen in das ehemalige ORF-Funkhaus in der Argentinierstraße. Die hatten dann zunächst einmal 4 Minuten Zeit, nämlich jeder 4 Minuten, für einen Pitch der eigenen Konzepte. Die Reihenfolge hatte das Los entschieden. Eingeladen wurden jene 5 Kandidaten, wie die NEOS vorab betont haben, weil sie ihre Bewerbung öffentlich gemacht hatten und einer HR-Expertin zufolge am besten geeignet waren. Im Anschluss an die Vorstellung ihrer Visionen hat dann eine Fragerunde stattgefunden, die ich moderiert habe und die wir Ihnen heute in diesem Podcast in gekürzter Fassung präsentieren. Zu hören sind nun also die Kandidaten Markus Breitenecker, Petra Höfer, Johannes Lacher, Clemens Pick und Lisa Totzauer. Schon kurz vor dieser Veranstaltung waren 4 der 5, übrigens bei Puls 4 zu Gast. Referenzen und Bezüge auf bereits Gesagtes beziehen sich also auf diese Runde, die man mittlerweile auch auf Join nachsehen kann. Aus den anschließenden Fragen aus dem Publikum haben wir nur 3 sehr konkrete herausgenommen, weil es da besonders spannende Antworten gab. Aber zuerst geht es direkt mit meiner ersten Frage los. Ich möchte mit einer Aufwärmrunde starten, ganz kurz, auch um euch und uns allen die Möglichkeit zu geben, nach diesen schönen Worten, die wir gehört haben, noch ein bisschen besser kennenzulernen und auf den Zahn zu fühlen. Ich möchte, das ist jetzt übrigens alphabetisch nicht gelost, weil es ist wirklich immer die Frage, wen nimmt man dann zuerst dran, also diesmal alphabetisch, mit der Frau Höfer beginnen. Wie öffentlich bekannt ist und immer wieder zu lesen ist, haben Sie den ORF nach vielen Jahren, Sie sind seit 1999, haben Sie begonnen beim ORF, wegen Machtmissbrauchs unter anderem verklagt und schließlich sich mit Ihrem Ex-Arbeitgeber verglichen. Jetzt frage ich mich, wieso wollen Sie denn überhaupt wieder zurück an den Kühnelberg?
Ja, danke für die Frage. Diese Zeit war eine fordernde Zeit, die mit dieser Klage vergangen ist, aber es hat eines, oder es ist mehr passiert. Ich meine, das Wichtigste, was passiert ist, nach vielen, vielen Jahren der Klärung ist die Causa jetzt abgeschlossen. Und was umso besser ist, ich bin irgendwie gestärkt aus diesen ganzen Erfahrungen herausgegangen, hatte auch Zeit, darüber nachzudenken und habe jetzt ein hochrelevantes Wissen, das ich in den ORF einbringen kann, wie man Unternehmenskultur neu aufsetzt. Und nämlich, ich habe das auch gesagt, es geht nicht darum, dass wir wieder in Konzepte Unternehmenskultur in den besten Worten und wahrscheinlich auch bestgemeinten Worten darstellen, sondern es geht jetzt endlich darum, auch Unternehmenskultur zu leben, verpflichtende Standards einzuführen, wirksame Compliance-Stellen oder sie wirksam zu machen. Es gibt das alles im ORF und ich glaube, ich habe jetzt einfach hochrelevantes Wissen, das ich da hier einbringen kann. Und außerdem liebe ich den ORF, muss ich wirklich sagen, und ich würde da gern einiges in Ordnung bringen.
Gut, ich glaube, den ORF lieben fast, nehme ich mal an, alle oder fast alle Kandidaten, die sich beworben haben. Es sind übrigens 76 an der Zahl. Das ist wirklich ein sehr breites Teilnehmerinnenfeld dieses Mal. Das ist eine erfreuliche Entwicklung. Ich habe Ihre Kurzzusammenfassung Ihrer Bewerbung mir angesehen und das Wort, das am häufigsten vorkommt, ist Vertrauen. Vertrauen gewinnen, neben Distanz zur Parteipolitik und Nähe zum Publikum. Alles auch Schlagworte, die Sie vorher erwähnt haben. Das sind schöne Schlagworte, aber viele würden jetzt vielleicht sagen, das ist alles sehr allgemein. Was ist denn Ihre erste konkrete Entscheidung, die im Haus auch spürbar wehtun würde?
Ja, also Vertrauen entsteht dann, wenn man Konsequenzen setzt. Ich glaube, das wird vielleicht der eine oder andere spüren. Vertrauen entsteht auch dann, wenn man transparent ist bei seinen Entscheidungen. Und Vertrauen entsteht auch dann, wenn man unabhängig ist in der Art, wie man das Unternehmen führt und Unabhängigkeit auch im Journalismus lebt. Also das sind die Dinge, wie ich Vertrauen erneuern, auch konkret auch umsetzen würde. Also durch hohe Transparenz, durch Konsequenzen und durch tatsächliche Umsetzen, Unabhängigkeit.
Okay, vielen Dank. Mir ist aufgefallen, dass ich das B hinter das H gereiht habe, warum auch immer in der Vorbereitung. Deswegen ist jetzt der zweite und nicht der erste Markus Breitenecker. Alle wissen, Sie haben jahrzehntelange Erfahrung im Privatfernsehen und alle wissen auch, Sie haben den ORF fast 30 Jahre lang immer als übermächtigen Konkurrenten erlebt und das auch so benannt, also ihn auch viel kritisiert. Warum soll man also jetzt und vor allem auch die ORF-Belegschaft Ihnen abnehmen, dass Sie den ORF nicht kleiner machen wollen, sondern als öffentlich-rechtliche Institution stärken wollen?
Es stimmt, dass vor 15 bis 20 Jahren, wie wir in einem System waren, wo es keine ausländischen Medien, wo es keine Social-Media-Giganten, wo es keine Streaming-Giganten gegeben haben, eine harte Konkurrenzsituation zwischen den Privaten und den Öffentlich-Rechtlichen gehabt haben. Aber ich darf für mich in Anspruch nehmen, dass ich einer der Ersten war und in Österreich vielleicht der Erste war, der vor 10 Jahren erkannt hat, der Angriff und die Dominanz der Social-Media-Giganten bedeutet, wir müssen uns in Österreich in ein kooperatives Mediensystem bewegen. Das heißt Kooperation statt Konkurrenz zwischen öffentlich-rechtlich und privat. Das heißt, seit 10 Jahren greife ich nicht nur den ORF nicht an, sondern ich arbeite zusammen. Wir haben verschiedene Kooperationsprojekte, zum Beispiel das 4 Game Changers Festival, das wir gemeinsam gemacht haben, oder auch im Streaming-Bereich, wo wir gemeinsam auf eine Plattform gegangen sind. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir sehen, und das ist, würde ich auch als meine Erfolgsparameter für die nächsten 5 Jahre sehen, dass der Marktanteil der österreichischen Qualitätsmedien, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, versus den ausländischen Social-Media-Giganten mit all ihren Gefahren steigt und nicht der Marktanteil von ORF gegenüber den österreichischen Privaten. Das heißt, seit über 10 Jahren, seitdem ich mit der Corinna Milborn das Buch Change the Game geschrieben habe, vertrete ich das Konzept Kooperation statt Konkurrenz und nicht eine Schwächung des ORF, sondern ich glaube, wir brauchen einen starken, souveränen ORF.
Gut, Herr Lacher, Sie haben zweifelsohne die internationalste Vita in dieser Runde, aber wahrscheinlich die geringste Verankerung im österreichischen ORF-System. Was haben Sie denn in den vergangenen Tagen und vielleicht auch schon Wochen, seit Sie sich dazu entschieden haben, sich zu bewerben, über den ORF gelernt, das Sie vorher unterschätzt haben oder nicht gewusst haben?
Also ich bin sehr in Österreich verankert. Ich war 33 Jahre weg, ja, aber ich habe Familie hier, ich habe Bekannte hier. Ich war immer in Österreich, jedes Jahr, fast jedes Monat. Also meine DNA ist österreichisch. Ich weiß, wie Österreich tickt. Ich habe sehr viel gelernt über den ORF. Eigentlich sehr viel Positives. Man muss ganz klar sehen, in den Zahlen, in den Umfragen auch, der ORF ist nach wie vor die vertrauenswürdigste Quelle von Informationen für die Österreicherinnen und Österreicher. Ja, er hat Vertrauen verloren, aber er ist immer noch vor Presse, vor Standard, die vertrauenswürdigste Quelle. Der ORF produziert nach wie vor ganz tolle Programme. Ich war begeistert von Doc 1 und dem Handy-Experiment. Also nur ein Beispiel, man sehe sich an den Song Contest, das war Weltklasse Produktionsqualität. Ja. Also ich habe sehr viel gelernt, aber ich habe auch mit sehr vielen Mitarbeiterinnen gesprochen und es gibt wirkliche Frustration im Haus. Die Stimmung, die Moral ist im Keller und die wollen Veränderung. Die wollen ein Ende der politischen Einmischung, die wollen klare Strategie und sie wollen klare Führung.
Dennoch haben Sie jetzt gerade in Ihrer kurzen Präsentation gesagt, Sie fordern klare Trennung zwischen Meinung und Nachricht. Ist das etwas, wo Sie den Eindruck haben, das fehlt derzeit im ORF?
Das fehlt dem ORF, ja.
Wo?
Das könnte mehr sein. In unserer politischen Berichterstattung. Es ist nicht
haben
klar.
Sie da ein konkretes Beispiel?
Nein, nicht im Moment, nein, aber muss sich nur die täglichen ZIP-2-Programme anschauen zum Beispiel. Ja, also okay. da gibt's schon Grauzonen, wo nicht klar ist, geht's hier um die Meinung eines professionellen Journalisten, ist ja auch angebracht und fair, oder ist es hier Information? Ja, wir müssen uns bemühen, das klar zu trennen, damit wir unseren Bürgerinnen und Bürgern die eigene Meinungsbildung erleichtern und nicht Meinungen vorgeben.
Meinen Sie konkret damit jetzt Armin Wolf, der Ihnen dann zu kritisch nachfragt, oder was meinen Sie damit?
Nein, meine ich nicht.
Wollen Sie es trotzdem näher ausführen, weil Sie gerade explizit ZIP-2 erwähnen?
Ich glaube, wir wissen alle, wovon wir sprechen. Mhm. Ja, also es gibt diese Grauzone, wo nicht mehr klar ist, handelt es sich hier um eine Meinung, eine Analyse oder um eine Information? Ja? Und ich glaube, es ist nur fair für die Gebührenzahler zu wissen, wann diese Linien überschritten werden.
Okay. Clemens Pieck, auch das ist etwas, was wir, glaube ich, wir brauchen nicht um den heißen Brei herumreden. Sie werden seit Wochen als Favorit oder zumindest als besonders aussichtsreicher Kandidat beschrieben. Und Sie haben jetzt schon mehrfach in Interviews gesagt, es gibt keine Zusagen, weder politische noch vom lieben Gott. Jetzt will mich trotzdem interessieren, wie gehen Sie mit dieser Zuschreibung um und was wäre denn Ihrer Meinung nach, wenn Sie diese Wahl gewinnen, der erste überprüfbare Schritt, um zu zeigen, ich schulde niemandem etwas in diesem Land?
Also ich habe in den vergangenen Wochen wahnsinnig viel gelernt über Österreich, dass ich gar nicht gewusst habe, was in unserem Land alles möglich ist. Ich arbeite seit 20 Jahren in der Austria Presseagentur, davon seit 10 Jahren an der Spitze der APA. Die APA, vielleicht kennen Sie das Kürzel aus der Zeitung, ist die führende Nachrichtenagentur des Landes. Sie bedient mehr oder weniger alle Medien, aber auch Verwaltung, Wirtschaftsunternehmen und stellt als Nachrichtenagentur, als staatlich Unabhängige im Eigentum dieser Medien Informationen, Nachrichten in allen Formaten, Text, Bild, Grafik, Video und so weiter zur Verfügung. Eine der Kernkompetenzen des APA-Chefs ist, neben all den wirtschaftlichen Themen, unabhängig zu sein. Und wenn man 10 Jahre an der Spitze eines so sensiblen Unternehmens wie der Austria Presseagentur steht, dann kann man sich dort nur halten so lange, weil man einerseits sehr erfolgreich wirtschaftet, andererseits aber völlig erhaben ist über jeden Verdacht der parteipolitischen Vereinnahmung.
Jetzt muss ich kurz dazwischenhaken, ja, aber wie konnte das dann passieren, was die letzten Wochen
passiert?
Ja,
das ist ja auch mein Lerneffekt aus den vergangenen Wochen über diese Republik. Ich persönlich weiß tatsächlich nicht, wo es herkommt. Es gibt Interviews, wo man meinen Namen abgefragt hat und Politiker sagen, ja, der wäre qualifiziert und sollte sich bewerben. Ich persönlich halte mich auf einer ähnlichen Qualifikationsstufe und bin froh, dass es ein breites Bewerberinnen- und Bewerberfeld gibt, weil das ist gemeinsam mit dem neuen europäischen Gesetz, das ja diese Wahl bzw. Bestellung für alle Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte zutiefst begründbar machen muss, weil ein breites Bewerberinnen- und Bewerberfeld ist sowas wie eine Immunisierung gegen ein Geschmäckle in diesem Prozess. Also das, finde ich, ist ja der zentrale Punkt. Ich persönlich habe mittlerweile auch irgendwie den Eindruck, man will auch einen Kandidaten, der aussichtsreich wäre, möglicherweise auch auf die Seite räumen. Ich bin keine Partei. Ich war nie Partei. Ich bin nie Mitglied in irgendwas gewesen und erlebe gerade im Zuge dieser ORF-Bestellung und ORF-Wahl den hohen Politisierungsgrad, der hier stattfindet, und den hat halt mich getroffen. Es gibt weitere Vereinnahmungen auch von anderen Kandidatinnen und Kandidaten, die auch am Podium hier sitzen. Also das ist eine Sache, gegen die anzukämpfen ist, und genau deshalb plädiere ich hier so stark für die Unabhängigkeit. Und die Zusatzfrage war, wie man das zeigen kann. Ein zentraler Punkt ist, welche Geschäftseinteilung schlägt man vor? Ein zentraler Punkt ist die Personalauswahl. Die meisten oder alle von uns, die in der Privatwirtschaft tätig sind, haben ja völlig zu Recht den Anspruch, die besten Köpfe sich zu holen, moderne Direktorienstrukturen aufzubauen. Das ist der Gradmesser.
Eine letzte Nachfrage noch. Es gibt immer wieder, ist mir untergekommen in den vergangenen Tagen und Wochen, die Frage, warum legen Sie die APA-Geschäftsführung zurück? Manche finden das gut und nur, also auch korrekt, und andere sagen, naja, das klingt aber eben so, als ob er schon wüsste, dass es wird.
Das hat zwei einfache Gründe. Einen sehr persönlichen. Ich habe ein besonderes Loyalitätsverhältnis dort, wo ich arbeite. Man kann, finde ich, in den Spitzenfunktionen nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Das ist meine persönliche Meinung. Aber ich habe in der APA einen klassischen Geschäftsführervertrag, der ist zeitlich befristet. Der ist weder einseitig von mir noch von der APA aufkündbar. Und würde die Situation passieren, dass ich gewählt werden würde am 11. Juni und dann zur APA gehen müsste und sagen müsste, hier bin ich und ich würde jetzt gerne meinen Vertrag auflösen und der ist aber nicht auflösbar, weil er die Zustimmung benötigt, dann wäre das, denke ich, für dieses Land echt auch ein Desaster. Und deshalb habe ich den Schritt für mich getroffen, das ist ein ganz normaler arbeitsrechtlicher Vorgang, zu sagen, du musst vorher, weil ich nicht einseitig kündigen kann, diesen Vertrag auflösen. Ganz einfach. Und auch diese Sache instrumentalisiert man, gibt einen Spin hinein, das muss man aushalten. Und das ist bereits, wie man auch umgeht mit Kritik. Man muss es transparent machen, man muss es erklären können. Und auch der ORF muss erklären können, welche Entscheidungen er trifft, warum er diese Entscheidungen trifft. Und das ist der Hintergrund dieser Entscheidung.
Gut. Lisa Totzauer, Sie beschreiben in Ihrem Konzept ja sehr grundsätzlich, dass der ORF eine demokratische Infrastruktur ist, haben wir jetzt auch gerade gehört, aber dennoch radikalen Wandel braucht. Gleichzeitig sind Sie, die neben Peter Höfer, die jetzt aber derzeit nicht aktiv im ORF ist, die Kandidatin aus dem Haus mit der längsten Erfahrung im Haus, zugegebenermaßen auch schon, die sich ja schon beim letzten Mal beworben hat. Aber Sie sind seit vielen Jahren, wenn man so will, Teil dieses ORF-Systems. Warum ist Ihrer Meinung nach die Nähe zum ORF die Lösung und nicht das Problem?
Weil es ganz entscheidend ist, schnell zu handeln. Wenn wir etwas nicht haben, ist es Zeit. Und ich weiß in der Sekunde, wo die Stärken sind in diesem Unternehmen, wo die Energie ist, wo die Kreativität liegt. Ich weiß auch, wo die Missstände sich befinden, wo die Blockaden sind und wo wir auch Geld liegen lassen. Und mit diesem tiefen Verständnis weiß ich, wie es möglich ist, dass wir in kurzer Zeit den ORF zu einer Inhaltsinstitution machen. Wir sind derzeit, sitzen wir fest in Silos, die miteinander nicht kommunizieren können. Wir haben Entscheidungsprozesse und Verwaltung, wo wir, die uns lähmen und die uns Geschwindigkeit nehmen. Wenn du dieses Wissen nicht hast, kannst du nicht handeln.
Da bleibt trotzdem die Frage, was im ORF bisher nicht verändert werden konnte oder auch aber Sie nicht verändern konnten, schon als jemand, die drin arbeitet, was Sie als Generaldirektorin sofort verändern würden?
Ich möchte jetzt mal eins dazu sagen. Ich habe so viel verändert wie kaum jemand anderer. Und jeder weiß, wenn ich etwas sage, dann tue ich es auch. Und zwar recht schnell. Die Frage, was ich als erstes angreifen würde. Ein Code of Conduct muss sofort her, der für alle gilt und für alle bindend ist. Wir brauchen sehr schnell, und da bin ich zutiefst überzeugt darum, eine Veränderung in der Geschäftsführungsarchitektur. Wenn wir die gleiche Architektur beibehalten oder einfach nur sagen, wir geben jetzt Informationen dazu, wird sich in den Silos nichts verändern. Das nächste, was wir sehr schnell brauchen, ist eine Inhaltsstrategie. Wir investieren überbordend in die Zielgruppe 60+. Und das meine ich jetzt nicht diskriminierend älteren Menschen gegenüber, in keiner Sekunde. Wir vergessen nur auf diesem Weg, dass es junge Menschen gibt. Und diese jungen Menschen sind unsere Zukunft. Und hier haben wir dringenden Handlungsbedarf.
Gut, kommen wir zum zweiten Block, den ich betiteln würde, der ORF, das Geld und die Politik. Jetzt nicht mehr nach alphabetischer Reihenfolge, was es vor allem für mich einfacher macht. Beginnen möchte ich mit Markus Breitenecker. Um bei der Politik zu bleiben, kurz noch. Sie haben in Interviews schon das Verständnis geäußert dafür, dass sich ein Kanzler für das große Thema ORF interessiert. Wo endet denn im Jahr 2026 legitimes politisches Interesse und wo beginnt eine unzulässige Einflussnahme?
Für mich beginnt eine Einflussnahme, wenn die Politik, wenn eine Partei, wenn ein Kanzler eine Vorgabe machen würde, eine direkte oder auch eine angedeutete indirekte, wie die unabhängigen Stiftungsräte entscheiden sollen. Das wäre die Grenze, die darf nicht überschritten werden, dass sich die Politik logischerweise, wenn wir einen ORF haben, der uns allen gehört, die wir die Beiträge bezahlen, dafür interessiert, was da gerade passiert und für sich für Medienpolitik interessiert, ist das legitim. Aber es muss die neue strenge Regelung des EMFA, des European Medien Acts, muss eingehalten werden. Und ich bin da guten Mutes und will glauben, dass das ein faires, transparentes und nicht diskriminierungs ein nicht diskriminierendes Verfahren wird.
Herr Lacher, Sie haben überhaupt gleich ein Interventionsregister vorgeschlagen. Wie soll denn das aussehen? Wer führt dieses Register? Wer kontrolliert es? Und was wird dann daraus veröffentlicht?
Ja, ich habe vorgeschlagen, dass der ORF ein Interventionsregister für die Information einführt. Spezifisch für die Information, nicht für die Unterhaltung, nicht für den Sport. Das Register wird vom ORF geführt. Es registriert Versuche der Einflussnahme aus Politik, aus Wirtschaft auf spezifische Programme und Inhalte der ORF-Information. Das soll dokumentiert werden, das soll öffentlich zugänglich sein, damit jeder weiß, wer ruft an, wer schreibt, was wollen sie, mit wem setzt sich diese Person auseinander und was sind die Konsequenzen dieser Unterhaltungen. Es kann ja auch durchaus legitime Inputs und Feedback aus der Politik geben. Ja? Und das muss man dann auch im Sinne der Fehlerkultur anerkennen und wir müssen uns dann verbessern. Aber es ist schon wichtig, dass wir ganz klar zu den Österreicherinnen und Österreichern sagen können, du kannst dir hier ansehen, wer letztes Monat bei uns angerufen hat und was sie von uns wollten. Das ist wichtig.
Lisa Tosser wollte was dazu sagen.
Ich muss da ganz kurz ergänzen. Bei Interventionen schauen wir immer ganz schnell zur Information. Wir stellen uns das vor, es ruft ein Clubobmann an und ist vollkommen empört und wir in Argumentationsnotstand, wie auch immer. Das ist kein reines Informationsthema. Gesellschaft verändern wir sehr wohl und sehr nachhaltig mit dem Bereich Unterhaltung in der Fiktion. Es sagt etwas aus, wenn in jedem zweiten Krimi der Mörder der Asylwerber ist. Wenn wir uns die non-fiktionale Unterhaltung anschauen, fallen jetzt alle in der Sekunde Inhalte ein, die nicht reichweitenstark sind, die teuer sind, die nicht öffentlich-rechtlich sind und es wird einen anderen Grund geben, warum sie auf Sendung sind. Und auch im Sportbereich kennen wir dieses Thema. Deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, wenn wir von Interventionen und Unabhängigkeit reden, dass wir auch dafür eine Architektur haben und klare Regeln. Es funktioniert nicht, wenn es an unserem Willen hängt. Wenn wir sagen, wir sind starke Persönlichkeiten, wir halten das auf. Es braucht die Regeln, die ganz klar festhalten, auch ein objektives Audit. Es braucht ganz klare Transparenzregeln, die den Redaktionen und den einzelnen Abteilungen den Rücken stärken, hier unabhängig zu agieren. Und es geht weit über die Information hinaus.
Danke. Petra Höfer, Sie haben ja eben auch, wie wir heute schon gehört haben, als eines der Schlagworte die Distanz zur Parteipolitik. Aber machen wir es konkret. Wie würde die denn Ihrer Meinung nach aussehen? Was muss man tun?
Also ich habe auch in meinem Konzept drinnen den Punkt, dass man Interventionen dokumentieren sollte und transparent offenlegen sollte. Ich glaube, das ist eine simple, aber sehr starke Vorgangsweise, wie man dem Ganzen begegnen kann. Und Interventionen gibt es bei der Information, aber natürlich auch in Personalentscheidungen oder in unternehmensrelevanten Entscheidungen. Und ich bin da jetzt ich würde das ein bisschen früher abgrenzen. Also für mich, um das ein bisschen humorvoll zu sagen, gibt's sogar eine Äquidistanz beim VIP-Buffet. Weil dort entstehen genau diese Grauzonen zwischen Politik und Medien. Man trifft sich beim Heurigen zufälligerweise, man hat einen informellen Termin da und dort. Ich glaube, man sollte zurückfinden zu einem professionellen Arbeitsverhältnis zwischen ORF und der Parteipolitik. Und das wäre, glaube ich, ein guter Neuanfang.
Aber würden Sie diese Distanz am VIP-Buffet, um dieses Bild jetzt aufzugreifen, nur für Journalisten und Journalistinnen durchziehen oder auch bis in die Führungsspitze zum Generaldirektor oder Generaldirektorin?
Eigentlich schon, ja. Mhm. Also ich finde, ich sehe zu viel Bilder von Top-Management, vom VIP-Buffet, nahestehend hochrangigen Politikern. Und es ist ja nicht umsonst, gibt es diesen großen Vertrauensverlust auch in der Bevölkerung, der betrifft Politik und Medien gleichzeitig. Und man muss da mal eine klare Trendlinie machen und deswegen eine gelebte Äquidistanz zur Politik.
Danke, Herr Pick. Das würde bedeuten, dass auch Anlässe in der Branche, ein Upper für Bieriger, den es, glaube ich, heute nicht mehr gibt oder letztes Jahr nicht mehr gab, aber, glaube ich, eher aus anderen Gründen, und andere Events, die auch die Branche ausmacht, dass man die konsequent eigentlich nicht mehr macht.
Bei dieser genannten
Upper-Veranstaltung. Oder nicht mehr hingeht.
Nein, bei dieser genannten Upper-Veranstaltung haben wir bewusst nie Politikerinnen und Politiker eingeladen, genau aus diesem Grund. Da waren ausschließlich Medienleute da, Journalistinnen, Kommunikationsmenschen, Redakteurinnen.
Waren schon auch immer Vertreter aus Parteien da, also Sprecher, ja,
es waren keine Politiker da. Ich kann dem wahnsinnig viel abgewinnen, dass wir mit einem völlig neuen Arbeitsethos uns in diese Berufswelt hineingehen. Ich finde das großartig. Ich kenne es auch nur so. Also jegliche Form, was schon möglich sein muss, und das ist wichtig zu sagen, ein ORF-Generaldirektor, eine ORF-Generaldirektorin muss gesprächsfähig sein zu allen Institutionen dieses Landes. Das sind Regierungsmitglieder, Nationalräte, Wirtschaftsleute. Also eine Gesprächsfähigkeit muss möglich sein. Aber das mit einem Arbeitsethos, der auf Distanz orientiert ist und diese Äquidistanz herzustellen, das halte ich doch für absolut machbar.
Lassen Sie mich das kurz mitnehmen und jetzt kurz an den Herrn Lacher geben, der den amerikanischen Markt im Blick hat, wo wir ja auch sehen, einen Donald Trump, der sich in den vergangenen Monaten, seit er wieder im Amt ist, mehr als davor eingemischt hat in Besetzungen der Sendungen, abgesetzt hat die von Menschen, die ihm nicht genehm war, im Comedy-Bereich und so weiter, obwohl das der private Markt ist. Wie sehen denn Sie diese Nähe in Österreich im Vergleich gerade zum amerikanischen Markt?
Ich glaube, der amerikanische Markt ist ein sehr gutes Beispiel, warum wir öffentlich-rechtliche Medien brauchen. Ja, ich lebe seit 30 Jahren in Amerika und man sieht ja die private Medienindustrie und wo uns das hingeführt hat. Da gibt's Inhalte nicht, wie es sie im ORF gibt. Da gibt's die lokale Berichterstattung und die Qualität nicht, wie wir sie in Österreich genießen. Ja, das ist also schon eine Wüste der öffentlichen Information in Amerika. Ja, das wird rein privatwirtschaftlich, profitmaximierend optimiert. Die Eingriffe in den USA sind natürlich erschreckend, ja, aber da geht es immer um die wirtschaftliche Achse. Ja. Da geht es darum, Druck auszuüben, wirtschaftlichen Druck auszuüben, Leute mit Klagen zu überziehen, die geschäftsgefährdend sind. Ja. Da sind wir in Österreich nicht oder noch nicht, Gott sei Dank. Ja. Aber es gibt andere Möglichkeiten in Österreich und wir wissen, wie das läuft. Ja. Also gibt es eben die, wie man sagt, Nudges, und da gibt es die Hinweise und die Wünsche und es ist, läuft alles unterm Tisch. Ja. Also es ist erschreckend für mich, dass wir uns vorstellen können, allen Ernstes, dass die oder der neue Generaldirektor gesagt bekommt, wer sind deine Direktoren oder Direktorinnen? Ja, oder welche Direktionen hast du überhaupt im ORF? Das ist unvorstellbar in jedem seriösen Privatunternehmen der Welt, dass sich der CEO nicht sein eigenes Team so zusammenstellt, wie das am besten ist für das Unternehmen und die Eigentümer des Unternehmens. Ja. Also da, es ist anders in den USA, es ist brutaler, es ist vielleicht existenzieller in den USA im Moment. Aber hier in Österreich, da läuft schon dieses Thema unter dem Tisch andauernd der politischen Einflussnahme auf den ORF. Und das ist erschreckend und das muss man abstellen.
Ich möchte jetzt eine Runde noch machen zum Thema Rechnungshof. Die Amtszeit des neuen Generaldirektors, der neuen Generaldirektorin ab 1. Januar 2027 könnte auch ein bisschen ungemütlich werden, weil es ein Bericht des Rechnungshofes ansteht im ersten Quartal 27. Der nimmt den ORF in einigen Punkten genauer unter die Lupe, unter anderem auch was Verträge, Pensionsverträge und Personalfragen anbelangt. Ich würde jetzt gern von jedem von Ihnen wissen, welchen Bereich würden Sie selbst, wenn Sie bestellt werden und im Amt sind, prüfen, bevor es der Rechnungshof tut und Konsequenzen ziehen. Ich würde mit Lisa Totzau gerne beginnen.
So wie ich das mitbekommen habe, gibt es kaum einen Bereich, auf den der Rechnungshof seine Prüfung nicht ausgeweitet hat und auch schon Personal aufgestockt hat. Ich finde das unglaublich wichtig und richtig. Als demokratische Infrastruktur ist der Rechnungshof nicht unser Feind. Der Rechnungshof ist unser Partner, der uns hilft, die Orte, die Abteilungen, die Bereiche zu finden, wo wir mit Geld der österreichischen Bevölkerung sorglos umgehen. Meine Herangehensweise ist von Sekunde 1 die hundertprozentige Kooperation mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rechnungshofes, die in diesem Team sind. Weil es hilft uns zu detektieren, wo die Zonen, die Problemzonen sind, und es hilft uns zum Handeln.
Mhm. Markus Breitenegger, was muss bis dahin repariert werden? Viele Dinge, die jetzt geprüft werden, sind ja auch erst ganz frisch in den vergangenen Wochen ans Licht gekommen und vor allem in der Klarheit aufs Tapet gekommen.
Ich glaube, dass es für den neu bestellten Generaldirektor oder Generaldirektorin ein Vorteil ist, wenn dieser Bericht jetzt im zweiten Halbjahr rauskommt, weil man kann sich daran anhalten.
Im ersten Halbjahr.
Im zweiten Halbjahr.
Soweit ich weiß, ist es für
Anfang 27. Aber der Rohbericht, glaube ich, kommt schon im Rohbericht, okay. Also Anfang 27. Ich glaube, dass das ein Hilfswerkzeug sein wird. Und daher begrüße ich das, weil man damit aufbauen kann, weil man damit argumentieren kann. Wenn die Frage ist, was würde man am Beginn machen, was würde man selber machen, man nimmt den Rechnungshofbericht als Unterstützung, dann würde man zunächst mal schauen, was ist tatsächlich die Anforderung der Regierung? Wird dem ORF tatsächlich 70 bis 90 Millionen weggenommen? Und wann wird ihm das weggenommen? Wird das sofort sein? Dann sind Akutmaßnahmen notwendig. Dann geht es schon ans Eingemachte. Das ist brutal. Oder gibt es da eine gewisse zeitliche Streckung? Welche Rücklagen, welche Reserven kann man verbrauchen? Und wenn man dann sieht, es bleibt Einsparungsnotwendigkeit übrig, auch wenn man alle Einnahmenpotenziale ausgeschöpft hat, wird trotzdem eine Einsparungsnotwendigkeit übrig bleiben. Da würde ich ein sogenanntes Cashboard einrichten. Das heißt, eine Stelle, die jede Ausgabe, jede Kosten, die über 20.000 Euro ist, durch dieses Gremium inklusive Generaldirektor schickt, sodass wir am Anfang der Amtszeit eine ganz klare Transparenz haben und auch zu Aussagen und Ausgaben, wollte ich sagen, zu Ausgaben, die nicht unbedingt notwendig sind, Nein sagen können.
Frau Höfer.
Ja, also ich habe selbst im Budget, also Budget und Personal verantwortet in der damaligen Digitaldirektion. Und deswegen muss ich jetzt schon auch ein bisschen das Bild oder möchte ich zu gerade rücken. Da gibt's sehr gute interne Prozesse, ein gutes Controlling für die regulären Budgets der einzelnen Abteilungen und Direktionen. Da wird sehr im Mikromanagement gearbeitet. Da wird jedes Viertel VZE, Vollzeitäquivalent besprochen. Da wird sehr genau hingeschaut. Ich glaube, das Thema, und deswegen finde ich auch sehr gut, dass der Rechnungshof prüft und auch seine Forderungen klar macht, das Thema sind immer Sonderverträge, Sonderreserven. Da ist anscheinend nicht die notwendige Transparenz. Und da fehlt es auch an Kontrolle und da wird man sehr viel aus diesem Rechnungsbericht lesen können.
Da muss ich kurz einhaken, Lisa Totzau schüttelt den Kopf. Es geht nicht darum.
Es geht schon viel, viel mehr. Wir reden von Auftragsvergabe, egal ob im Programm oder im technischen Bereich. Wir reden auch, was wir heute schon besprochen haben, von gekauften Inhalten, was definitiv dem Gesetz widerspricht. Es ist weit nicht mehr nur der Personalbereich. Wir reden weit nicht mehr nur von Pensionszahlungen, Abfertigungen, Prozesskosten und Ähnlichem. Und es ist gut so.
Mhm. Ich würde Sie beide auch noch, weil ich einfach die Runde vervollständigen will, dazu um ein Wort bitten zum Rechnungshofbericht, der ansteht, aber wirklich kurz, weil wir ein bisschen auf die
ganz
Zeit
kurz haben
müssen.
Das, was im ORF seit einigen Wochen bis Monaten passiert, ist eine Art heilsamer Schock. Und oft im Leben ist es so, wenn so etwas passiert, dass das noch dauert und der Rechnungshofbericht, wie wir ihn alle erwarten, wird noch einmal ein kleiner heilsamer Schock werden. Kleiner an manchen Stellen, größer an anderen Stellen. Ich finde, es ist ein Riesenvorteil, dass von der Periode her, vom Zeitlauf her, eine neue Generaldirektion dann wirklich befreit die Dinge aus diesem Bericht umsetzen kann. Manchmal braucht es heilsame Schocks. Offenbar war das notwendig. Wir waren ja alle überrascht, was da zutage tritt. Das wird jetzt vermutlich noch so weitergehen. Ich persönlich habe einen extrem positiven Zugang zur Revision, weil wir neben der Wirtschaftsprüfung auch genossenschaftliche Gebarungsprüfung haben. Das sind, und da schließe ich mich an, extrem wertvolle Instrumente, die, wenn man sie ernst nimmt und umsetzt, Unternehmen schützen. Und ich glaube, man muss endlich einmal die Haltung ändern und begreifen, dass Prüfberichte gerade aus der Revision heraus ein wirkliches Risikomanagement-Tool sind. Und da muss man hin und den ORF in dieser Richtung führen.
Herr Lahr, ich will das noch gleich aufnehmen. Wenn hier so ein Bericht ansteht, Sie haben ja auch schon angekündigt, dass der ORF sparen muss, ist sozusagen, steht im Raum. Wie viel es dann am Ende genau ist, weiß man nicht. Irgendwas zwischen 70 und 90 Millionen Euro. Sie sprechen sogar von 100 Millionen Euro Einsparungen pro Jahr und Personaleinsparungen bis 2030. Was wird denn Ihrer Meinung nach, oder wenn Sie in diese Position kommen, was würden Sie als erstes streichen?
Also zuerst mal, es ist für jemanden, der aus der Privatwirtschaft kommt und börsennotierte Unternehmen geleitet hat, ein ziemlicher Schock, wie intransparent die Finanzen des ORF sind. Ja? Also die letzten Zahlen sind von 2024, wir kriegen keine Quartalsberichte, wir haben kein 2025 Gewinn- und Verlustrechnung oder Bilanz. Ja? Es ist unglaublich intransparent. Ich freue mich auf den Rechnungshofbericht. Schade, dass das nur alle 5 oder 10 Jahre passiert. Wir sollten freiwillig, auf freiwilliger Basis, externe Wirtschaftsprüfung machen im ORF, wie das jedes Unternehmen machen sollte, besonders dieser Größe. Dafür würde ich mich einsetzen, dass das etabliert wird. Ich will auch...
ORF hat
Wirtschaft. Okay, gut, wusste ich nicht. Fein, würde ich gern sehen. Ich will auch, dass wir quartalsmäßig an unsere Kunden berichten und transparent informieren, wie es uns geht. Nicht nur finanziell, sondern auch Publikumsakzeptanz, Akzeptanz der Haushaltsabgabe und so weiter. Zum Thema Effizienz, ganz, ganz wichtig. Es geht nicht nur ums Sparen, sondern es geht auch ums Umschichten der verbleibenden Mittel auf die Prioritäten, die mit der Strategie in Verbindung stehen. Ich spreche von mindestens 100 Millionen Sparpotenzial auf einer Basis von 1,1 Milliarden Euro Ausgaben pro Jahr. Das ist weniger als 10%. Woher kommen diese Ersparnisse? Die großen Kostenblöcke sind klar. 80% der Ausgaben sind für Personal und für Programm. Wir werden in diesen Bereichen nicht um Einsparungen herumkommen. Das heißt nicht, dass wir nicht investieren können, aber wir müssen, wenn wir alles zusammenrechnen, 100 Millionen leichter werden. Ja? Personal. Wir haben eine wunderbare Gelegenheit, den ORF zu transformieren. In den nächsten 5 Jahren gehen ca. 25% der Beschäftigten in den Ruhestand. Das heißt Verjüngung der Belegschaft, das heißt Einsparungen, weil das auch teure Gehälter sind, die da in den Ruhestand treten. Das heißt, wenn wir die natürliche Fluktuation nutzen und nicht jede Stelle automatisch nachbesetzen, dann ist das schon ein großer Beitrag zu diesem Sparziel von 100 Millionen Euro pro Jahr.
Die Grundfrage ist ja, wenn Sie vom Sparen sprechen, ist auch die Frage, wie muss man das gesamte Programm, die Struktur des ORFs verändern? Da gibt es viele Ideen, die Sie alle schon mehrfach in Interviews und in Ihren Konzepten präsentiert haben. Ich würde da gern kurz eine Runde dazu machen und mit Clemens Pick beginnen. Sie haben grundsätzlich gesagt, dass der ORF weniger ein Einnahmenproblem als ein strukturelles Problem hat. Und Sie haben auch schon gesagt, ein Beispiel, wo man sich zum Beispiel anschauen müsste, wie man in Zukunft damit umgeht und die Struktur verändert, ist ORF3 und haben in dem Zusammenhang dann auch von einem Kulturcluster gesprochen. Was genau stellen Sie sich darunter vor?
Zu Beginn möchte ich sagen, diese 1,1 Milliarden Euro Einnahmen im Vergleich zur restlichen österreichischen Medienlandschaft, das ist natürlich von der Relation her sehr viel. Wenn jetzt weitere rund 80 bis 100 Millionen eingespart werden müssen, dann kann das funktionieren, aber es muss uns allen klar sein, das ist ein hartes Sparprogramm, wo wirklich alle Register gezogen werden müssen, sinnvollerweise, damit das Programm nicht angegriffen wird. Ein Beispiel, um zu verdeutlichen, was meinen wir immer, wenn wir von Strukturen reden, das sind immer so diffuse Begriffe. Strukturen meint an dieser Stelle beispielsweise, dass der ORF über 10 Tochterunternehmen hat. Tochterunternehmen haben eben eigene Strukturen wie Geschäftsführungen, Rechnungswesen und all diese Dinge. Und bei ORF 3 halte ich ja die Marke ORF 3 und das Angebot von ORF 3 für im weiten Teil, mit Ausnahme dieser Dinge, die wir jetzt auch wieder erfahren mussten, dass es hier offenbar bezahlte Beiträge gibt, für Public Value at its best. Also die Marke ORF 3 muss zwingend aus meiner Sicht weiter bestehen. Ob drunter eine GmbH-Struktur liegt, und da wird es für mich dann eigentlich eher sinnlos. Und es gibt ja im Haupthaus eine großartige Kulturabteilung, und die Frage ist, warum hier nicht, und das meinte ich mit einem Kompetenzbereich Kulturcluster, ob hier, das sind diese Synergien, von denen man immer redet. Ja? Management-Sprech spricht von Strukturen und Synergien. Am konkreten Beispiel eine GmbH-Struktur entfernen, die Marke beibelassen und dann gemeinsam das zu produzieren, viel fokussierter und schlagkräftiger. Das sind aus der Außenwahrnehmung derzeit Möglichkeiten, das Unternehmen zu analysieren und anzuschauen an einem Beispiel.
Lisa Totzauer, was gerade auch in der Debatte der vergangenen Wochen aufgefallen ist und weil eben auch wieder das Schlaglicht drauffällt, gerade ORF 3 hat 2 Geschäftsführer, andere Tochterunternehmen haben sogar 3. Wie kann man diese aufgeblähten Strukturen möglichst rasch, vorher haben Sie gesagt, wir haben keine Zeit, abbauen?
Es ist vollkommen richtig, wofür brauche ich 2, teilweise 3 Geschäftsführer. Und wenn ich mir dann anschaue, und es versteht kein Mensch der Welt.
Also, ganz kurzer Einschub. Wir haben heute gehört, man kann sich das heute dann noch im Fernsehen anschauen, glaube ich, auf Puls 4, dass sogar eine der beiden Geschäftsführerinnen von ORF3 selber auf die Frage, ob es 2 braucht, gesagt hat, nein.
Ja, richtig. Und wenn wir dann schauen, dass die zusammen beim 2%-Kanal mehr verdienen als der Generaldirektor, dann stimmt etwas nicht. Und das ist, und in diesen Gedanken finden wir sehr, sehr, sehr viele Dinge. Der Rechnungshof hat uns schon bei seiner letzten Prüfung gesagt, dass wir ein Thema in den Führungsstrukturen haben, dass wir viel zu viel Heads und Zwischenebenen haben, die uns lähmen. Wenn ich mir den Newsroom vergleiche von damals mit heute, ist er, glaube ich, 3-mal so groß von der Führungsebene. Und das ist etwas, wo wir einfach handeln müssen, weil es geht um unseren Inhalt. Wir verlieren kein Eigentümer dieser Welt, zahlt 15,30 Euro pro Monat für irgendeine Bürokratie. Es ist nicht. Es wird, die Bevölkerung leistet ihren Anteil für Inhalt, der Mehrwert bietet. That's it.
Markus Breitenecker, wo kann man aus Ihrer Sicht schnell an Strukturen und Programm sparen? Was braucht es nicht mehr unter einem Generaldirektor Markus Breitenecker im Programm?
Aktuell, weil heute die Diskussion war, glaube ich, dass wir uns konzentrieren müssen auf österreichische Produktionen, zum Beispiel die Millionenshow in Frage zu stellen, die in Deutschland produziert wird und in Deutschland 5 Millionen kostet, finde ich richtig. Das könnte man in österreichische Inhalte investieren. Ich glaube, es ist auch richtig, ORF3 einzugliedern. ORF3 muss als Sender und als Senderwelt auch auf ORF On im Kulturbereich bestehen bleiben, unbedingt bestehen bleiben, ist öffentlich rechtlicher Kernauftrag, aber man braucht keine Tochter GmbH. Das kann 10 bis 15 Millionen Euro einsparen. Das ist schon relativ viel. Das ist einer der größten Maßnahmen. Es gibt auch andere Bereiche, wo man entweder durch Einsparungen Synergien finden kann, Doppelstrukturen auflösen kann, wo man KI einsetzen kann und einsparen kann. Es gibt aber auch Möglichkeiten, neue Erlöse zu erzielen. Zum Beispiel gibt es sehr viel Technik im ORF. Man könnte die vermieten, man könnte das große Studio am Königlberg kommerziell nutzen und vermieten. Man könnte auch die Gebühren und Beitragstöchter für andere öffentliche Aufgaben verwenden und nützen. Also ich glaube, diesen großen Betrag kann man sowohl auf der Kostenseite als auch auf der Einnahmenseite optimieren.
Die Frage noch zum Schluss an Petra Höfer. Wo sehen Sie das größte Sparpotenzial, vor allem in der Struktur und im Programm?
Ich will es jetzt nicht wiederholen. Ich sehe auch bei den Tochtergesellschaften, ich glaube, es ist organisch gewachsen. Man hat die Organisation weiterentwickelt, aber nie das dann bereinigt. Man hat immer oben drauf gesetzt und deswegen ist, glaube ich, die Situation so, wie sie ist. ORF3 ist ein Beispiel, wurde schon genannt, aber ich glaube, man sollte auch die Organisation des Digitalbereichs wirklich genauer anschauen, weil es geht ja darum, Digitalisierungsprojekte, eine große ORF-AT-Plattform wirklich zu priorisieren und die Entwicklung zu beschleunigen. Und zurzeit ist die digitale Redaktion einerseits im Newsroom von ORF.at, die andere digitale Redaktion von ORF On ist überhaupt in der ORF-Technik. Da hat sie, glaube ich, wenig verloren und sollte man sie integrieren in die Programmabteilungen, dass hier ein dynamischer Prozess auch stattfinden kann und ORF On wirklich zum starken Produkt weiterentwickelt werden kann. Und es gibt Tochtergesellschaften wie die Blue Marble, die sich auch jetzt mit starker Entwicklung, Softwareentwicklung, technologischen Themen beschäftigt. Hier kann man schauen, welche. Es gibt aber auch noch eine Tochtergesellschaft, die heißt ORF On und hat auch wieder technische Dienstleistungen für ORF.at. Also ich glaube, man sieht schon, wenn man es aufzählt, dass man das sehr rasch, es gibt dort viele kompetente Mitarbeiter, aber es braucht nicht diese vielen Strukturen. Man kann es zusammenfassen und wirklich bei den Tochtergesellschaften recht rasch und deutlich Akzente setzen und Einsparungen treffen.
Vielen Dank. Kommen wir bevor wir zur Schlussrunde kommen, noch zu einem Themenbereich, das auch gerne und oft in den vergangenen Tagen in Interviews und Konzepten diskutiert wird, und zwar der ORF und die anderen. Also der ORF und die anderen privaten Medien. Also das schöne Schlagwort Kooperation, aber auch der ORF und das Publikum. Herr Pick, ich habe Ihnen zugehört vorher bei dem Pitch und Sie haben unter anderem gesagt, der ORF soll die vertrauenswürdigste Informationsquelle bleiben und werden und sein. Jetzt frage ich mich, wie die österreichischen Verlegerwelt, aber auch privaten Sender so eine Einschätzung von Ihnen aufnehmen, weil Sie haben es auch dann noch weiter ausgeführt, es soll auch das innovativste Medienunternehmen werden und so weiter. Da bleibt ja die Frage, was ist eigentlich mit den anderen Medien im Land?
Ja, die sind verdammt wichtig. Freie Gesellschaften brauchen Medienvielfalt. Ich finde, Demokratien besteht nicht nur darin, dass wir alle 5 Jahre zur Wahlurne gehen, sondern dass wir über den gesamten Prozess uns auf Basis von Fakten Meinung bilden können. Und dafür braucht es unterschiedliche Medienmarken, die privaten Medien ganz dringend. Aber wir müssen eines festhalten: den Medien geht es nicht gut. Wirtschaftlich geht das Werbegeld zu den Plattformen. Durch die neuen KI-Lösungen verschwinden Traffic und die Sichtbarkeit von Medieninhalten. Und ich bin der Meinung, der ORF hat mit der Haushaltsabgabe auch eine besondere Verpflichtung, diese für den Medienstandort insgesamt zu interpretieren. Meines Erachtens sind mit der Einführung der Haushaltsabgabe ist ein strategischer Fehler dahingehend passiert, dass man sie eigentlich als Demokratieabgabe formulieren hätte sollen und auch die privaten Medien dazunehmen. Das ist verschüttete Milch, aber jetzt geht es darum, in einem neuen Ordnungsrahmen Kooperation zu klären. Alle reden zu Recht von Kooperation. Das ist modern und es ist auch richtig in einer Digitalwirtschaft. Ich weiß, wie Kooperation geht. Das ist ja eines meiner Hauptthemen, mit denen ich mich täglich beschäftige. Wir stehen jetzt im Mitte September vor der Situation, dass die Bundesregierung ein sogenanntes ORF-Zukunftsforum einberuft. Der erste Schritt für mich wäre, ich weiß ja nicht, was die Regierung hier plant, aber der ORF muss vorbereitet sein. Und ich finde, es sollte weniger ein ORF-Zukunftsforum sein, als ein Zukunftsforum über den gesamten österreichischen Medienstandort. Und Ordnungsrahmen bedeutet jetzt nicht in einem Aktionismus 17 Kooperationsideen eben aktionistisch zu verwirklichen. Dafür teile ich das Podium, ist die Zeit jetzt viel zu knapp, sondern wirklich zu sagen, wo braucht es Wettbewerb der Marken und wo muss der ORF sich öffnen.
Darf ich das gleich aufnehmen an Markus Breitenecker, der schon selber vorher gesagt hat, immer wieder das Stichwort Kooperation in den vergangenen Jahren erwähnt oder fast schon vor sich hergetragen hat. Wo könnte denn der ORF überhaupt Hilfestellung für die privaten Medien abgeben? Also was wäre eine Sache, wo der ORF mit seinem Haushaltsabgabengeld den Privatmedien, denen es schlecht geht, helfen kann?
Also Hilfestellung, das klingt so nach Samariter. Glaube ich, ist so muss man das nicht sehen. Sondern es geht darum, dass wir den heimischen Medienmarkt als insgesamt wertvoll erachten, in Konkurrenz zum internationalen Markt, also zu den Social-Media-Giganten, wo jetzt Reichweite hingeht, wo jetzt Werbegeld hingeht und wo auch überhaupt das Gedankengut unserer Kids hingeht und wir verlieren die. Das heißt, das müssen wir wieder zurückholen zu den heimischen Medien. Und diese Kooperation muss auf Augenhöhe sein. Das heißt, sie muss für beide Seiten was bringen. Nicht eine Seite soll geschwächt werden, damit es der anderen Seite besser geht, sondern wir sollen Projekte definieren, die für beide Seiten sinnvoll sind. Zum Beispiel Investitionen in KI, zum Beispiel Investitionen in Forschung und Entwicklung für Marktforschungsprojekte, für den Ausbau einer Streaming-Plattform, sowohl einer österreichischen Streaming-Plattform ORF On, wo ich mir vorstellen kann, dass auch die privaten linearen Sender getragen werden. Zum Beispiel die gemeinsame Entwicklung mit EBU-Ländern, ARD, ZDF und anderen für eine europäische Streaming-Plattform, Eurovision Play nenne ich das, auch das in Kooperation mit den Privaten, wo die Privaten ihre Geschäftsmodelle verwirklichen können. Zum Beispiel das Thema Vermarktung. Wir wollen wieder Werbegelder zurückholen von den Social-Media-Giganten. Wir wollen die wieder nach Österreich hereinholen, ein gemeinsames Vermarktungsangebot, das auch durchaus zugunsten der Privaten asynchron ausgeschüttet werden kann, wäre ein Projekt. Das heißt, kein willkürliches mal da ein Event gemeinsam machen, sondern eine systematische, systemrelevante, also ein Auftrag, eine Inklusion der Kooperation in den öffentlichen
Aufgaben. Aber jetzt hat sich ja schon bisher die Frage gestellt, ob diese Kooperation überhaupt so sinnvoll ist. Es gab auch schon, Lisa Totzer wollte gerade schon was sagen, Kritik immer wieder an dem Beispiel, an diesen Vorschlägen, wie zum Beispiel, dass das Join sozusagen hier jetzt noch weiter ausgeweitet wird, weil sich hier die Inhalte gegenseitig vielleicht nicht wahnsinnig gut ergänzen.
Also Join ist ein Beispiel, wo es mir gelungen ist, auf einer Plattform alle österreichischen Sender zu integrieren. Das ist an sich etwas Gutes. Wo ich aber die Kritik verstehe, ist, dass natürlich man hier von der Willkür eines privaten Eigentümers mit kommerziellen Interessen abhängt. Wenn der zum Beispiel in einem Eigentümerwechsel, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse ändern, und das habe ich an eigenem Leib erfahren, auf einmal andere strategische Prioritäten hat, dann ist der gesamte heimische Medienmarkt davon abhängig. Daher glaube ich, dass der ORF derjenige sein sollte, der so eine gemeinsame Streaming-Plattform organisiert. Dabei, da kann man sich drauf verlassen, weil der ORF darf nicht diskriminieren, der ORF muss verlässlich sein, der ORF muss langfristig planbare Angebote machen. Ich glaube daher, dass wenn man diese gute Grundidee, dass wir eine starke Streaming-Plattform schaffen, wenn man die durch den ORF organisieren lässt, dass das die beste aller Lösungen ist.
Und der ORF muss glaubwürdig sein, und das habe ich dir vorher schon gesagt, deshalb wird neben Tag 1 nicht das Geschäft mit der Liebe stattfinden. Wenn wir nach vorne schauen und uns überlegen, was finden wir auf On? Was finden wir dort? Wir haben jetzt eine, und da ist Join wirklich toll. Suchmaschinen funktionieren großartig, Dinge, die bei uns jetzt nicht so prickelnd sind. Wenn ich nach vorne schaue und die Augen zumache, sind das die Inhalte, die vorhanden sind, die kuratiert sind, die in Themenblöcken sind, wo ich mich weiterhandeln kann, wo ich Sound integriert habe. Eine Landingpage, wo ich alles Wertvolle des ORF bekomme und auch weiter springen kann. Wenn ich heute dann sehe, du hast dann mein liebste Weiß neben Willkommen Österreich und du denkst dir, okay, und findest es aber nur, wenn du Willkommen eh auch mit 2L schreibst. Wenn wir das jetzt weiterdenken, wie es ausschaut, und es ist richtig, dass wir eine kooperative Haltung zu haben. Warum? Weil wir Verantwortung haben. Wir haben in ganz vielen Bereichen Verantwortung, wir sind nicht nur ein Medienhaus, wir haben viel mehr Verantwortung. Und ich sehe es natürlich in einer technologischen Entwicklung, wieso nicht teilen, selbstverständlich. Jetzt nicht nur mit dem Markt in Österreich, genauso auch die Öffentlich-Rechtlichen in Europa untereinander. Dass wir alle einzeln ein Backend für einen Player programmieren, ist absurd. Es ist schlicht und ergreifend absurd.
Die dann alle nicht die Usability haben, wo sie mit Netflix und Co. mitreiten können.
Und eins möchte ich noch sagen, der Markus bekommt von mir den größten Preis, wenn es jemals schafft, einen Werbeeuro von einem Tech-Konzern zurückzuholen.
Ja, den hole ich mir den Preis.
Aber bevor Markus Breitner was sagt, möchte ich jetzt kurz
ich finde Geschäft mit der Liebe eine furchtbare Sendung. By the way, sie ist entwickelt und erfunden worden vom derzeitigen Unterhaltungschef des ORF.
Sie wird
abgesetzt, die ist furchtbar, die darf nicht drauf sein. Was ist die Kuratierungslogik einer öffentlich-rechtlichen Plattform? Und da ist wirklich der Public Value ist für mich Qualitätsjournalismus im Sinne des Gemeinwohls. Das heißt, es muss natürlich hier nicht rein nach kommerziellen Logiken, rein nach Reichweite oder rein nach Werbemaximierung gehen. Das ist der große Unterschied zu einer öffentlich-rechtlichen Public-Value-Kuratierung. Das müssen wir auf ORF
machen. Jetzt muss ich trotzdem unterbrechen, weil der Herr Lacher hat auch eine Kooperationsidee und dann gehen wir ans Publikum. Mich würde interessieren, wo Sie die Unterschiede Ihrer Kooperationsideen, gerade auch was ORF On anbelangt, zu Markus Breitenegger Konzept sehen würden.
Also ich glaube, Balance ist in dieser Hinsicht sehr, sehr wichtig. Natürlich gibt es sinnvolle Kooperationen, an denen der ORF beteiligt sein soll und beteiligt sein muss. Keine Frage, Teil meines Konzepts zum Beispiel die Auslagerung der blauen Seite in ein gemeinsam verwaltetes Produkt mit den Printmedien in Österreich. Das dient den Printmedien, das dient dem ORF, das dient vor allem, am wichtigsten, den Österreicherinnen und den Österreicherinnen, weil sie ein besseres Produkt bekommen. Es gibt viele Möglichkeiten zur Partnerschaft, aber man muss auch vorsichtig sein. Denn Partnerschaften, ich habe das selbst erlebt, ich habe ein ganzes Jahr verbracht in England an einem Joint Venture gearbeitet zwischen ITV und Hulu, das dann nicht zustande kam, ja. Partnerschaften sind komplex, sie sind schwierig, sie dauern endlos, bis sie endlich realisiert werden und sie sind unglaublich schwierig, langfristig produktiv erhalten zu werden. Partnerschaften lösen nicht alle Probleme. Je größer die Partnerschaften sind, desto komplexer wird's, ja. Also zu träumen über einen europäischen Streaming-Giganten, der sich mit Netflix in Konkurrenz setzt und private und öffentliche zusammenbringt, da kann man davon träumen. Das wird aber nichts. Und die Gefahr ist, dass wir so viel Energie darauf verwenden als ORF, dass wir unsere eigenen Plattformen, unsere eigenen Produkte, unsere eigenen Inhalte und unser eigenes Publikum darüber vernachlässigen. Deswegen sage ich, es braucht die richtige Balance, wenn es um Partnerschaften geht.
Gut.
Entschuldigung, ich wollte nur ganz kurz sagen, ein reiner Traum ist das nicht. Ein reiner Traum ist das nicht. Ich teile die Meinung, dass eine europäische Social-Media-Plattform unrealistisch ist und nicht stattfinden wird. Diese Idee halte ich für utopistisch. Aber eine Streaming-Plattform der EBU-Mitglieder, da sehen wir bereits Ansätze. Wir sehen, was ARD und ZDF hier gemeinsam schaffen. Wenn wir mit Open-Source-Lösungen arbeiten, ist das möglich. Und wir müssen, man kann es Traum nennen oder man kann es einfach diese Idee, diese Vision nennen, wir müssen es schaffen. Weil wenn wir das nämlich nicht schaffen, dann wird der europäische Medienmarkt, dann wird die europäische digitale Souveränität untergehen. Dann haben wir verloren, dann werden wir nur noch auf TikTok und YouTube stattfinden. Und dort wollen wir nicht ausschließlich sein. Wir müssen dort sein, um die Jungen zu erreichen und um die Jungen wieder zu uns zurückzuholen. Aber gut, wenn wir aufgeben, versuchen, eine eigene europäische und eine eigene starke österreichische Streaming-Plattform zu schaffen, dann sind wir verloren.
Gut, danke. Mit dieser Runde wollen wir jetzt ans Publikum gehen und Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen.
Mein Name ist Alexandra Bader. Ich war vor Jahren bei den Grünen und habe dort den Pius Strobl auch erlebt von seiner absolut skrupellosen Seite und habe mir immer gedacht, es ist so schade, dass dann nicht über die Leute berichtet wird, die dem zum Opfer fallen. Dieses Nicht-Bericht ist natürlich ein Bias, es ist pro alter weißer Mann und ich habe jetzt also ihre 5 Präsentationen unter dem Gender-Aspekt betrachtet und da fällt mir auf, dass Frauen sozusagen in erster Linie dort aufräumen, wo Männer unheimlich viel Mist gebaut haben und die Männer sind frei, Visionen zu entwickeln. Ist mein Eindruck falsch? Ich wüsste gern, was Sie alle dazu sagen.
Also es war der Einwand von Henrike Brandstätter, in dieser Runde Menschen nicht persönlich zu beschimpfen. Aber die Frage kann man ja auf jeden Fall trotzdem beantworten.
Also ich finde die Kritik nicht ganz unberechtigt. Und ich glaube, ein Schwerpunkt im Programmkonzept und in meinem Programmkonzept ist, dass man speziell Programme entwickelt, wo Frauen eine große Rolle spielen. Zum Beispiel, ich möchte ein Beispiel nennen, Frauensport. Frauensport ist ein riesiger Trend. Frauensport war, vor allem wenn es die männlichen Sportarten, Fußball und so betrifft, waren die Frauen Mannschaften, die Frauenteams, die Frauenteams extrem unterrepräsentiert. Das ist ein ganz wichtiger Trend, auch in den Regionalbereichen, auch in den Regionalligen hinein. Ich glaube, dass wir auch im Social-Media-Bereich auf Creatorinnen setzen. Ich glaube, dass wir die Integration von weiblichen Stars, von weiblichen Creatoren, von weiblichen Influencern und auch von weiblichen Sportlerinnen viel stärker fördern können und machen können. Das wäre Teil meines Konzepts.
Und ich bin jetzt einfach wahnsinnig angefressen, dass wir das Jahr 2026 schreiben und uns überlegen, wie wir Frauen integrieren.
Unterstütze ich. Ich glaube, Ihre Frage hat neben der Repräsentanz vor allem ja auch völlig zu Recht die Frage adressiert, wie gehen wir in der Unternehmenskultur im Innenleben damit um. Ich glaube, wir Männer können in Führungsfunktionen absolut nur sensibilisiert sein. Wir können Diversity Rules aufstellen, Programme zur Geschlechtergleichstellung und ich kann Ihnen garantieren, wir werden das, und ich hoffe, ich spreche jetzt für unseren männlichen Teil an diesem Podium, mit aller Härte und aller Gerechtigkeit durchsetzen. Es gibt auch eine andere Form des Mannseins, des modernen Mannseins. Ich fühle mich dieser modernen Form sehr verpflichtet und bin selber fassungslos, was ich als Mann selber oft immer wieder erleben muss.
Also ich habe nicht viel hinzuzufügen, aber ich sehe Beispiele im ORF, die mir sehr viel Hoffnung geben. Zum Beispiel in der Technikabteilung, wo zunehmend weibliche Führungskräfte Abteilungen leiten, wichtige Projekte leiten. Das gehört gefördert, ganz bewusst gefördert. Und ich glaube, die Sensibilität von der Führungsebene im ORF, dafür muss da sein. Ob man das jetzt mit Quoten macht oder mit Programmen, das muss man sich sehr genau ansehen. Aber es ist wichtig anzuerkennen, dass es nicht steinzeitlich ist und dass es wirklich gute Beispiele gibt, wo tolle Frauen, tolle Projekte, tolle Inhalte für den ORF in führender Funktion verantworten.
Frau Hüfer?
Also man muss schon sagen, die amtierende Generaldirektorin Ingrid Turner hat hier einen sehr verantwortungsvollen und sich auch sehr harten Job, jetzt hier ganz klare Konsequenzen zu setzen und das gehört auch wirklich bedankt. Aber es gibt darüber hinaus noch sehr viel zu tun. Es gibt viel zu tun in der Sichtbarkeit von Frauen in Führungspositionen, in der Sichtbarkeit von Frauen am Bildschirm 50+. Also es gibt wirklich da einen umfassenden Katalog. Und was ich schon sagen muss, ich habe das immer in Konzepten sehr aufmerksam gelesen von allen Generaldirektoren. Ich war jedes Mal erfreut, habe gedacht, okay, jetzt gehen wir es an. Jetzt brauchen wir nicht mehr drüber reden, sondern jetzt machen wir es. Und jetzt hoffe ich halt, dass der kommende Generaldirektor, die kommende Generaldirektorin auch hier wirklich wirksame Maßnahmen setzt, dass es auch zu Umsetzungen kommt und dass man nicht einfach nur drüber redet, sondern dass man es auch tut.
Danke.
Ich habe hier die nächste Frage.
Philibert Kurz, selbstständiger Personalberater. Ich halte diese Veranstaltung für sehr wichtig, als einen wichtigen Beitrag für Transparenz und Bürgerinnenbeteiligung und hoffe, weil Sie alle das hohe Lied der Transparenz gesungen haben in allen Bereichen, dass wer auch immer es wird, sich daran ab Jänner nächsten Jahres auch erinnern. Meine konkrete Frage geht zur Programmgestaltung bei ORF1. Wenn man sich das Programm ansieht, beispielsweise von heute kurz nach 11 bis kurz vor 18 Uhr, laufen dort nur 8 Krimis, einer nach dem anderen. Das ist an Ideenlosigkeit und Kreativität nicht mehr zu unterbieten. Vor 5 Jahren hatten wir die Diskussion über die amerikanischen Serien, die auch sehr schwach waren. Wie denken Sie darüber?
Ich darf beginnen. Ich stimme Ihnen zu, dass ORF1 wahrscheinlich das größte Problemkind in unserer Fernsehflotte ist. Ich glaube, ganz klar, um es schnell zu sagen, ORF1 muss wesentlich jünger werden. Es muss wesentlich stärker auf Unterhaltung konzentriert werden. Es muss weniger amerikanisch werden. Es macht keinen Sinn für uns, amerikanische Spielfilme zu spielen und mit Netflix in Konkurrenz zu treten. Wir müssen Raum schaffen für Innovation und Experimente. Deswegen auch das Creator Lab, wo wir mit Social Media Kreatoren zusammenarbeiten. die dann auch letztlich auf die große Bühne des ORF 1 kommen werden. Also wir müssen ORF 1 jünger und auf Unterhaltung zugeschnitten positionieren.
Ich kann mich dem anschließen. Ich schließe mich nicht an, dass wir es nur auf Unterhaltung zugeschnitten machen. Was mir wahnsinnig weh tut, ich war Channel Managerin von diesem Kanal und in den 5 Jahren ist er, und das muss man mal zusammenbringen, der Kanal um 9 Jahre gealtert. In 5 Jahren. Wir, alle die Dinge, die wir selbst, diese Experimentierdinge, die wir entwickelt haben und diese Ideen sind da. Und die amerikanischen Serien zu verlieren, war ein Gewaltakt. Was wurde ich geschlagen dafür? Dafür, dass wir jetzt Krimis spielen, die sich an die Zielgruppe 60 plus wenden. Es bricht mir das Herz. Und die Dinge, die wir experimentiert haben, ob wir in der Dienstagnacht uns bewegen, ob wir neue Dinge ausprobiert haben, live im SK1, vollkommen weirde Dinge, die 1000-mal besser funktionieren als das, was wir jetzt sehen und um 20 Jahre jünger waren. Sie haben einfach nur recht.
Ich würde noch eine weitere Frage nehmen, weil jetzt nicht mehr von allen eine Antwort zu allen Fragen kommen soll.
Mein Name ist Paul Heisbauer, 25 Jahre alt und damit würde ich behaupten, sowohl was den Altersdurchschnitt hierinnen im Raum angeht, als auch der Hauptzielgruppe des aktuellen ORF-Programms etwas darunter. Und darauf zielt auch meine Frage ab. Und zwar haben vor mittlerweile 10 Jahren ARD und ZDF in Deutschland meiner Ansicht nach durchaus erfolgreich das Programm Funk gestartet. Und mich würde von Ihnen jeweils eine konkrete Idee interessieren, wie man in meiner jungen Zielgruppe den ORF wirklich nachhaltig wieder relevant macht, abseits des Zeit im Bild Instagram-Accounts.
Wir müssen tatsächlich nicht alles neu erfinden. Funk ist das große Role Model, wenn man hinschaut, was im deutschsprachigen Raum hier das Angebot ist. Ich finde es persönlich auch großartig. Die Frage ist, wie kann man so bestehende Möglichkeiten des ORF eingliedern? Ich denke, es gibt hier gute Ansatzpunkte. Ich würde ja ohnehin dieses ganze Teil Publikum, Audience und in einer Fokussierung der Plattformen, wie es so schön heißt. Der ORF hat ja viele Ausspielkanäle, die halt oft nicht miteinander und untereinander abgestimmt sind. Ich würde mir vorstellen, und wir waren ja heute auch bei der österreichischen Film- und Musikwirtschaft, hier diese Anknüpfungspunkte zu finden, sowohl was Creators betrifft, Rückkanäle betrifft, neue Musikformen betrifft, überhaupt dieses Feld des Experimentierens, Writers Labs. Ich finde, der ORF darf wieder mutiger werden und mehr sich zutrauen auch. Ich habe den Eindruck, aus Sicht der Führung, das Unternehmen ist im Moment sowieso, aber insgesamt, Lisa sagt es ja, sie versucht die Dinge zu treiben, sie macht das auch. Also hier eine ganz starke Positionierung mit einem wirklichen, man darf auch manchmal etwas kopieren und hier wirklich auf Funk zu schauen, finde ich großartig.
Und der zweite Punkt dazu aufbauen, ich stimme da überein, wir müssen diese Inhalte aber auch dahin bringen, wo du und ihr euch befindet. Ja. Wir dürfen keine Berührungsangst haben vor sozialen Plattformen, denn sonst sterben wir in Schönheit. Ja. Wir müssen die jungen Audiences dort engagieren, wo sie ohnehin Zeit verbringen. Das gibt uns auch eine Möglichkeit, sie zurückzubringen auf unsere eigenen Plattformen. Aber auch wenn das nicht stattfindet, dann ist es wichtig, die Inhalte dort an den Mann oder die Frau zu bringen, wo sie sind.
Ich möchte dazu ergänzen, dass es gute Initiativen, gute Projekte, gute Redaktionen im ORF gibt, die Social Media Content herstellen, wie zum Beispiel die ZIP auf TikTok. Allerdings gibt es diese Inhalte, die hergestellt werden, nicht auf ORF On. Und das finde ich interessant, weil ich möchte ja nicht nur für die Social-Media-Giganten, also für die Bestien, die uns frisst, produzieren. Daher muss man auch bei Funk etwas differenzierter argumentieren. Das Gute an Funk ist, dass hier junge Redaktionen aufgebaut wurden von ARD und ZDF, die unabhängig vom großen Flaggschiff arbeiten können und die für junge Zielgruppen Inhalte herstellen können. Aber dass die ausschließlich für YouTube produzieren, ist ein Fehler. Ich finde, man kann das auf YouTube stellen, man muss das mittlerweile auf
auf YouTube stellen, weil die unverzichtbar sind, aber mit dem Ziel, die wieder zurückzuholen auf ORF On. Warum haben wir es auf ORF On nicht? Einerseits
aus rechtlichen Gründen
Gründen und andererseits auch aus internen Managementgründen. Wir müssen also die rechtlichen Schranken für Interaktivität, für Chatforen, für Communities dort gebaut werden. Also alle für alle Dialog- und Interaktivmöglichkeiten müssen wir sowohl rechtlich versuchen zu erreichen, als auch tatsächlich in der Positionierung, in der Programmierung von ORF On, sodass wir diese guten Social-Media-Inhalte jedenfalls auch vielleicht sogar zuerst auf der eigenen Plattform haben, nämlich ORF On.
Möchte da noch jemand was ergänzen von den beiden oder zumindest noch Sie?
Ja, es ist oft das Kostenargument, wo man sagt, naja gut, also wir müssen sparen, deswegen braucht es viele Wiederholungen. Ich glaube, gerade für Content, für die Young Audience ist es wichtig, dass man eine eigene smart-produced Linie beginnt, also eine kostengünstigere Produktionsweise, wo man auch schneller reagieren kann, wo man flexibler sein kann, wo es eigene Teams geben muss. Also das ist auch nicht so schwer und ich glaube, da gibt es Ansätze, aber das ist zu wenig konsequent umgesetzt.
Wenn wir uns nur vorstellen, würden wir die Inhalte, die wir jetzt im ORF haben, würden wir diese Inhalte, die da sind, in verschiedenen Sprachen erzählen, in der YouTube-Sprache, in der TikTok-Sprache, in der Insta-Sprache, whatever, in der On-Sprache, vollkommen egal. Nur die Dinge, die da sind. Es wäre das X-fache von dem, was wir heute haben. Und wissen Sie, was das Spannende ist? Wir machen das ja, das war nicht leicht, wie wir das durchgesetzt haben gegen Widerstände, machen wir das ja. Und wir kriegen Rückmeldungen, weil wir schon interagieren auf YouTube. Toll, dass ihr ein neues Format gemacht habt, das interessiert mich total. Und wissen Sie, was es war? Der Bürgeranwalt.
Das war der gekürzte Mitschnitt des nicht offiziellen, aber öffentlichen Hearings von 5 Bewerberinnen und Bewerbern für den ORF-Chefposten, zu dem am 2. Juni das NEOS Lab geladen hat. Die Zusammenfassung von meiner Kollegin Julia Wenzel können Sie auch nachlesen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und in Ihrem Text steht auch, welche weiteren ORF-Kandidaten-Hearings in den kommenden Tagen wann und wo zu sehen und hören sind. Danke fürs Zuhören. Haben Sie einen schönen Feiertag und ein verlängertes Wochenende. Machen Sie es gut und bis bald.